Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin der Finanzminister von Baden-Württemberg. Zwei Meldungen gab es in der jüngeren Vergangenheit. Ich lese die einmal kurz vor. Erstens, Pilotprojekt in Hessen. Finanzamt macht vorausgefüllte Steuererklärung. Nordrhein-Westfalen, Steuerfahndung hinter Influencern her. Es geht um 300 Millionen Euro. Das waren zwei Meldungen aus jüngerer Vergangenheit und beide lenken den Fokus auf die Steuerverwaltung. Eine Verwaltung, die das Rückgrat unseres Staates, unseres Gemeinwesens ist. Denn unser Staat, der braucht natürlich Steuern, um seine Aufgaben zu erfüllen, von der Bildung bis zur Polizei. Und die Steuern wiederum, die werden von der Steuerverwaltung organisiert und verteilt. Und klar, nur wenige mögen es, wenn sie Post vom Finanzamt bekommen, aber dabei ist gerade diese Arbeit dieser Ämter so wichtig. Und darüber möchte ich heute sprechen, über ein Thema, das für unseren Staat lebensnotwendig ist und damit für uns als Gesellschaft insgesamt. Wir sprechen über die Steuerverwaltung und vor allem darüber, wie digital unsere Steuerverwaltung ist. Und wir sprechen darüber, wie fair eigentlich Steuern sind. Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Florian Köbler, den Bundesvorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft. Herr Köbler, schön, dass Sie da sind.
Hallo Bayers, schön, dass ich dabei sein darf bei Ihrem Podcast.
Ja, Sie kommen aus der Steuerverwaltung. Wie haben Sie da eigentlich den Weg hergefunden? Man wacht ja jetzt nicht morgens auf und sagt, ich will Finanzbeamter werden, oder? Wie war das bei Ihnen?
Ja, ich gebe offen und ehrlich zu, es war auch eher ein Zufall, in die Steuerverwaltung reinzukommen. Da muss man wissen, ich habe so eine Vorprägung, also mein Vater ist auch Beamter und in der 11. Klasse war es einfach so, dass die Chance bestand, an einem Auswahlverfahren für den Staatsdienst teilzunehmen. Also in Bayern gibt es da einen Zulassungstest und den habe ich einfach mal mitgeschrieben. Aber gar nicht so unbedingt mit der Intention, dass ich Beamter werden wollte, aber ich wollte mir einfach eine Möglichkeit schaffen, die vielleicht irgendwann genutzt werden kann. Und plötzlich kam eine Zusage aus der Steuerverwaltung, eben dort einzutreten. Das war dann so in der 12. Klasse. Also man musste dann natürlich erst noch das Abitur fertig kriegen. Und dann ging es los. Ich bin dann auch erstmal kurz eben diese 9 Monate Bundeswehr und 2003 bin ich dann in die Steuerverwaltung reingestartet, eben dann mit der Ausbildung, duales Studium, Ausbildung zum gehobenen Dienst, Diplom-Finanzwirt und ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, habe auch immer überlegt, ob ich vielleicht studiere, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach den ersten 2 Wochen in einem Finanzamt war mir dann schon klar, hey, das ist eine unglaublich spannende Aufgabe, die da passiert. Man bekommt Einblicke in Unternehmen, Einblicke in die Wirtschaft, aber vor allen Dingen auch ganz klar in Staatsfinanzierung und von daher, das Feuer kam dann relativ schnell und ich bin dabei geblieben.
Prima. Und genau darüber wollen wir sprechen. Deswegen nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht einfach nochmal zur Erläuterung. Sie sind der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft. Sie kommen aus Süddeutschland, wie man auch ein bisschen hört, nicht aus Baden-Württemberg, aber aus dem geschätzten Nachbarland Bayern. Aber Sie sind für die gesamte Bundesrepublik jetzt zuständig, für die Kolleginnen und Kollegen, die in der Steuerverwaltung arbeiten. Sie vertreten ihre Interessen. Das sind bei uns im Land in der Steuerverwaltung 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und knapp 14.000 davon arbeiten bei uns in 65 Finanzämtern in ganz Baden-Württemberg. Sie sind Insider, Sie blicken auch gleichzeitig ja von außen auf unsere Verwaltung und deswegen will ich erstmal anfangen mit einer Frage, wie Sie eigentlich den aktuellen Zustand der Steuerverwaltung beschreiben würden. Wo stehen wir gut da und wo gibt's vielleicht Bauchschmerzen, vielleicht sogar große Sorgen?
Also ich glaube, man muss insgesamt sagen, ich bin unglaublich stolz auf die Steuerverwaltung. Ich schätze die Steuerverwaltung definitiv als die leistungsstärkste Verwaltung ein. Wir beobachten das leider immer wieder, indem bei Sonderaufgaben, wo die Politik nicht so recht weiß, wer kann sie jetzt machen, Stichwort zum Beispiel Corona-Hilfen und so weiter, dann ist relativ schnell auch immer der Ruf da, ach ja, das kann die Steuerverwaltung machen. Ich sehe das als Zeichen für Leistungsstärke und ich glaube auch, dass die Steuerverwaltung mittlerweile einer der digitalsten Verwaltungen ist, die wir haben, aber es ist definitiv noch ganz, ganz großes Potenzial nach oben und wir stehen in der Steuerverwaltung vor einer unglaublichen Herausforderung. im Grunde genommen sind es zwei Dinge, die mich jeden Tag umtreiben. Zum einen die Demografie, ich sage gleich noch was dazu, und die andere Sache ist einfach das Thema Finanzkriminalität. Und beide Sachen bewegen mich, denn klar ist eins, wir werden in wenigen Jahren, 5, 6 Jahren, mit einem Drittel weniger Personal auskommen müssen, als wir das derzeit haben. Und das bedeutet natürlich, es geht auch um die Handlungsfähigkeit der Steuerverwaltung. Und Sie haben es in Ihrem Eingangsstatement schon angekündigt, es gibt da jetzt so ja auch erste Vorhaben, zum Beispiel in Hessen. Das sind so Vorschläge, die kamen auch ein bisschen von unserer Seite. Ich glaube, wir müssen insgesamt effizienter werden und das Personal langfristig dort eben einsetzen, wo es betriebswirtschaftlich Sinn macht. Und auf der anderen Seite muss eben die Digitalisierung dabei helfen, Massenverfahren möglichst autonom abzuhandeln.
Darüber sprechen wir auch heute hier in dem Podcast. Ich will einen Ball mal vor Ihnen kurz aufgreifen, weil Sie gesagt haben, Sie sind stolz und die Verwaltung ist leistungsfähig. Ich finde, das können wir mit Fug und Recht behaupten. Wir haben in Baden-Württemberg gerade jüngst unsere Steuerbilanz vorgestellt. Wir haben eine Rekordsumme an Einkommensteuererklärung bearbeitet. Wir waren schneller als im Vorjahr. Also wir können immer besser werden, das ist keine Frage. Aber der Trend ist in die richtige Richtung. Im Schnitt waren es 50 Tage, im Vorjahr waren es noch 63. Und auch unsere Steuerfahnder haben ein Rekordergebnis erzielt. Fast 40 Millionen Euro. Das zeigt, die Performance ist da. Aber ich glaube, Sie haben völlig zu Recht, Herr Köbler, die großen Aufgaben Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz angesprochen. Und es hat natürlich vor allem auch was mit der Demografie zu tun. Das will ich auch nochmal hinterlegen. Bei uns wird es so sein, dass wir in den nächsten 8, 9, 10 Jahren so ungefähr 30% der Beschäftigten in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschieden werden. Und so viele Leute kommen natürlich nicht nach. Ist es auch so bei Ihnen, dass, wenn wir jetzt über das große Megathema Bürokratieabbau, Verwaltungsmodernisierung sprechen, wir kennen ja, ich darf das so salopp sagen, die Sonntagsreden seit vielen, vielen Jahren, dass Sie diesmal die Hoffnung haben, diesmal ist es dann vielleicht doch anders, weil der Druck aufgrund der Demografie von innen herauskommt. Wie optimistisch blicken Sie darauf, dass wir diese Chance auch diesmal wirklich nutzen können?
Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die kommenden Monate und Jahre hier Veränderungen eintreten werden, weil es einfach so ist, dass sowohl wir in der Verwaltung diese Bürokratie, diese zusätzlichen Aufgaben spüren und langfristig so auch nicht mehr verwaltet bekommen werden. Aber das ist nicht der Treiber. Der Treiber ist eher insgesamt das steuerliche Ökosystem. Und man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass auch bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern, bei den Unternehmen die Demografie ähnlich ist. Ich mache ein Beispiel. Bei den Steuerberatern ist es so, dass nahe 35% älter oder gleich 60 Jahre alt sind. Und ich glaube, ein bisschen über 13% älter oder gleich 70 Jahre. Also das heißt, das ist auch eine sehr ungesunde Altersstruktur, die da vorhanden ist. Und da werden viele Steuerberater auch die kommenden Jahre in den wohlverdienten Ruhestand kommen. Und von daher glaube ich, dass der Druck, gesetzliche Erleichterungen, Veränderungen durchzusetzen, jetzt stark genug ist. Und Politik, aber Herr Bayers, Sie sind da ja der Politikexperte, passiert immer so, wenn das Glas irgendwann dann mal randvoll ist und so beginnt zum Überlaufen, dann passiert politische Veränderung. Also das heißt, man fokussiert sich natürlich in der Politik auf die Themen, die am brennendsten sind. Und ich glaube, dieses Thema Bürokratie, da ist jetzt wirklich ein Zustand erreicht, der nicht mehr schlimmer werden darf. Und von daher glaube ich schon, dass Veränderungen passieren. Und ich beobachte das wirklich auch mit Freude. Wir haben als Deutsche Steuergewerkschaft auch letztes Jahr aktiv die Finanzminister eingeladen. Und ich darf das jetzt einfach mal so berichten. Es war zu erkennen und zu spüren, und das freut mich wirklich, weil es um die Sache ging, dass es parteiübergreifend hier einen absoluten Konsens gab, dass es so eigentlich nicht mehr weitergehen kann. Und Gleiches, glaube ich, beobachte ich auch auf der Bundesebene, wenn ich mit den Politikern im Bundestag spreche. Ich glaube, es besteht Konsens. Und übrigens, ganz interessant, wir haben machen derzeit als Deutsche Steuergewerkschaft zusammen mit Concept M eine tiefenpsychologische Studie mit Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Steuern. Und das ist schon interessant. Und dieses Steuerthema, das belastet die Bürgerinnen und Bürger, aber und das ist interessant, die Themen sind vollkommen unabhängig von Parteizugehörigkeiten gleich. Also das heißt, ich erreiche mit so einer Entbürokratisierung sowohl die Wähler im konservativen Bereich, als auch SPD, Grüne, bis hin zu den Rändern. Also das heißt, hier bei Steuerthemen gibt es nicht so sehr die klassischen Jubelarien in dem einen Spektrum und die anderen schauen blöd, sondern ich glaube, wenn man hier gut handelt, entbürokratisiert und den Bürgern den Service gibt, der ihnen eigentlich zusteht, dann erreicht man gefühlt alle. Und ich glaube, das ist als Politik sehr charmant, weil es ja langfristig auch wieder darum gehen muss, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat zurückzuholen und in die Politik zurückzuholen.
Ich glaube, Sie sprechen was sehr Wichtiges an und will Ihnen erstmal beipflichten. Ich glaube, Sie sind kein Unbekannter im Kreis der Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder und auch nicht beim Bund. Und Sie werben da auch intensiv für Ihre Ideen. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Und gleichzeitig will ich auch einfach nochmal betonen, dass ich schon auch genauso wie Sie das sehe, dass dort, wo Bürgerinnen und Bürger auf den Staat, auf öffentliche Institutionen treffen, sehr schnell spüren, läuft der Laden oder nicht, um es mal sehr salopp zu sagen. Ja, es ist ja so ein bisschen das geflügelte Wort geworden, der Staat muss funktionieren oder muss wieder besser funktionieren. Und natürlich ist das Finanzamt jetzt nicht der Ort der ganz großen Identifikation, wo jeder mit einem großen, tollen Gefühl reingeht. Das ist so ungefähr so wie zum Zahnarzt zu gehen.
Was in der Studie, ich habe da gerade bei diesen qualitativen, man macht ja immer qualitative Interviews und sichert die Ergebnisse danach ab, indem man eine Massenbefragung macht. Und ich habe da ein bisschen zugehört und ich fand es sehr spannend, dass genau der Zustand so ist, wie Sie das beschreiben. Also jeder hat so ein klein wenig tatsächlich auch Angst vor dem Finanzamt, Angst, was falsch zu machen, eine falsche Angabe und dann vielleicht so ein bisschen ja, eine Strafe zu bekommen. Also das heißt, das Finanzamt ist so ein bisschen, naja, nicht ganz so gut gelitten, formulieren wir es mal so, aber das
Interesse. Aber man nimmt es auch ernst. Also ja. Man nimmt das Finanzamt offenbar ernst. Das ist jetzt erstmal keine schlechte Ausgangslage.
Aber das Interessante ist, wenn du den Bürger dann, oder also wenn die Befragung durchgeführt haben, den Bürger dann fragen, wie sind denn ihre persönlichen Erfahrungen mit den Leuten vor Ort? Und die waren dann immer positiv. Und das ist eigentlich so, die sind nett, die kümmern sich, die helfen. Und das sind eigentlich alles Attribute, die eigentlich dafür sorgen müssten, dass die Verwaltung eigentlich ein gutes Ansehen hat. Aber irgendwie setzt sich so dieses alte Finanzamt, oh je, ich habe keine Lust auf Steuern. Also das wird dann so ein bisschen auf die Behörde übergeklappt und das ist eigentlich das, was schade ist.
Jetzt reden wir mal über das Megathema Digitalisierung, Herr Köbler. Ja. Das ist ja so ein bisschen zum Buzzword und zu der Lösung für alles geworden. Sie haben eben ein schönes Wort gesagt, nämlich Konsens. Konsens, da mussten wir beide eben schmunzeln, denn Konsens ist ja nicht nur ein Begriff, wie Sie es gerade gebraucht haben, sondern ja auch der Begriff für die Zusammenarbeit der Länder in Sachen Steuerverwaltung. Da kommen ja auch manchmal die Tiefen und Untiefen des Föderalismus immer wieder zum Vorschein. Aber Sie haben noch einen Satz gesagt, den ich auch immer wieder sage, ganz bewusst, um ein bisschen die Reaktion zu sehen. Und man kriegt immer ein freundliches Schmunzeln, mindestens, wenn nicht sogar ein hämisches Lachen, wenn man sagt, die Steuerverwaltung ist eigentlich die am besten digitalisierteste Verwaltung im Vergleich zu allen anderen, sagt vielleicht auch insgesamt, wo wir in der Verwaltung stehen. Aber ich habe noch mal eine Zahl dabei. Das finde ich immer ein gutes Benchmark, wo wir eigentlich stehen, nämlich unsere Automatisierungsquote. Also die Anzahl der Steuererklärungen, die von keinem Finanzbeamten, von keiner Beamtin mehr angefasst und angeschaut werden muss, sondern die einfach durchläuft. Neudeutsch würde man sagen KI, ja, das ist Automatisierung. Die liegt bei 16%. Das ist ehrlich gesagt wahrscheinlich besser, als man es vielleicht erstmal auf dem Amt, um das so salopp zu sagen, erwartet hätte. Aber das ist noch kein Moonshot. Ja? Also man kann natürlich auch fragen, Herr Köbler, warum eigentlich nicht 32 und wann sind wir da? Wie schauen Sie da drauf? Warum machen wir da so langsame Fortschritte? Warum geht da nicht mehr?
Naja, also zunächst mal, ich glaube, man hat insgesamt in Deutschland die Digitalisierung so ein bisschen verschlafen. Und wir leben natürlich in einem kleinen Wirrwarr an Zuständigkeiten. Was mir jetzt mal wichtig ist, am Anfang zu sagen, ich glaube, Konsens insgesamt ist ein sehr, sehr gutes Vorhaben. Es ist wäre Wahnsinn, wenn jedes Bundesland selbst die IT programmieren würde. Das ist überhaupt nicht darstellbar. Von daher finde ich es zunächst mal gut, dass man sich eben zusammengeschlossen hat und gesagt hat, pass mal auf, wir machen eine IT-Entwicklung und zwar gemeinsam. Mittlerweile ist es aber so, dass ungefähr 65% des Konsensbudgets in die Pflege von Altverfahren läuft. Und wir müssen halt schon feststellen, dass die Programme, die auf Seiten der Ämter laufen, zum Teil schon sehr stark veraltet sind. Das sieht man an Oberflächen, aber das sieht man auch einfach in diesen alten Legacy-Verfahren.
Also wir halten den Betrieb am Laufen, aber es wird nicht genügend investiert, um neue Strukturen,
ja,
um bessere Strukturen zu schaffen.
Genau, weil aber auch zum Teil die Grundlagen nicht so ideal sind. Also ich mache ein Beispiel, Datenhaltung. Also natürlich, wenn man jetzt den absoluten IT-Spezialisten fragen würde, würde der sagen, natürlich würde es sinnvoll sein, die Daten in die Cloud zu geben. Also KI braucht einfach mal im Idealfall Cloud. Und es wäre natürlich auch sinnvoll, wenn diese Daten in Deutschland insgesamt in einem einheitlichen Data Warehouse Germany verwaltet würden. Die Realität ist aber, dass natürlich jedes Bundesland so ein bisschen auch schaut, die Daten im eigenen Land zu halten. Also das heißt, die Grundvoraussetzung für so eine gute Digitalisierung ist jetzt nicht unbedingt gegeben. Beispiel Taxonomien. Wir haben sehr unterschiedliche Begrifflichkeiten in Deutschland. Ich beklage das auch. Ich war die Woche auch mit dem Digitalminister zusammen, Dr. Wildberger. Und es ist zum Beispiel so, dass der Einkommensbegriff im Sozialrecht komplett anders ist als im Steuerrecht. Und wenn ich jetzt nach Norwegen gehe, ich war vor kurzem in Oslo und habe mir dort mal die Verwaltungsdigitalisierung angesehen, dann ist es einfach so, wenn die dortige Steuerverwaltung einen Einkommenstatbestand definiert, dann gilt dieser Betrag für alle anderen Verwaltungen eben auch. Also zum Beispiel habe ich Anspruch auf Kindergeld, habe ich Anspruch vielleicht auf Zuschüsse im Sozialbereich.
Das ist das sogenannte Once-Only-Prinzip, also eine Quelle für einen Namen, einen Sachverhalt, eine Definition.
Genau. Und es ist im Prinzip so, in Deutschland haben wir da sehr unterschiedliche Definitionen. Also im Sozialrecht, Kindergeld und so weiter, da werden dann Zuschüsse wieder dazu gerechnet, die im Steuerrecht steuerfrei sind und so weiter und so weiter. Also die Liste ist da relativ lange. Und das könnte man im Prinzip schon ein wenig glatt ziehen. Und Zustand Digitalisierung der Steuerverwaltung, mir würde da ein bisschen vorschweben, dass man diese Altverfahren natürlich weiter pflegt, ganz klar. Aber ich glaube, wir müssen auch den Mut haben, parallel das ein oder andere neu zu entwickeln. Ich schaue da im Moment so ein bisschen neidisch auf die Vereinigten Staaten von Amerika, die ähnliche Situationen in der Steuerverwaltung hatten wie wir. Und die haben dann vor 2-3 Jahren eben beschlossen, die Steuerverwaltung zu modernisieren, bürgerfreundlicher zu gestalten und auch unternehmensfreundlicher zu gestalten. Und die haben aus dem Inflation Reduction Act, also ein Wirtschaftsförderungsprogramm, 50 Milliarden US-Dollar bekommen, um eben diese Steuerverwaltung zu transformieren, insbesondere IT-technisch, in eine digitale Verwaltung zu überführen. Und die sind da jetzt gerade dabei, eben parallel eine neue Welt zu konstruieren. Und ich glaube, wir bräuchten auch den Mut. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, dass wir jetzt ein bisschen gewartet haben, weil jetzt die technischen Möglichkeiten, schnell und gut zu programmieren, auch mit Hilfe von KI, Sprachmodellen, ja sehr, sehr gut sind.
Jetzt will ich mal kurz ein Missverständnis versuchen zu vermeiden, Herr Köbler, weil ich bin kurz zusammengezuckt, als Sie die Vereinigten Staaten erwähnt hatten, haben es dann aber nochmal ein bisschen erläutert und eingeordnet. Sie haben sich jetzt auf einen Impuls vor einigen Jahren bezogen. Ich habe vor einigen wenigen Wochen gelesen, dass, ich sage jetzt mal, die Kettensäge, die ja Elon Musk, der nicht mehr für die amerikanische Regierung ja arbeitet, aber das für eine gewisse Zeit gemacht hat, auch nicht Halt gemacht hat vor der amerikanischen Steuerverwaltung, der IRS, Internal Revenue Service, und da sehr stark zurückgebaut wurde. Das ist nicht das, was sie meinten. Ich weiß gar nicht, wie sich das weiterentwickelt hat. Das hat, glaube ich, auch viele Kolleginnen und Kollegen da vor Ort verunsichert. Können Sie gleich ja nochmal ein bisschen erläutern, aber ich will es nochmal für mich klar haben. Sie sagen also, neben dem laufenden Betrieb. Und wir merken, wie schwer es ist, einen Motor, der gerade läuft, im laufenden Betrieb irgendwie umzubauen. Weil man dreht hier ein bisschen und dann ist aber hinten wieder die Schraube locker. Eigentlich parallel auf der grünen Wiese etwas Neues, etwas Zentrales, etwas rein Digitales aufzubauen. Ist das so ein Weg, den Sie sich vorstellen können?
Genau, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass man eben so einen sogenannten Greenfield Approach, das ist eben die grüne Wiese wählt, um eben parallel sozusagen Taxonomien zu definieren, um parallel einfach Software zu entwickeln, die dann erstmal in Pilotstädten, Pilotkommunen einfach mal erprobt wird, vielleicht auch mal ein Pilotfinanzamt, das eben mit diesen neuen Softwarelösungen arbeitet. Und langfristig, wenn es dann funktioniert, kann man das ja auch ausrollen. Und ich glaube, dass wir insgesamt dazu kommen müssen, zumindest langfristig, dass wir alle miteinander in diesem steuerlichen Ökosystem, also das beschreibt die Beziehungen zwischen Unternehmen, Bürgern, Steuerberatern, aber eben auch der Verwaltung, dass wir die ein bisschen besser ordnen müssen. Da passiert zum Teil sehr viel parallel. Ich glaube aber auch, dass wir uns gegenseitig besser vertrauen müssen, denn die meisten Bürgerinnen und Bürger, die meisten Unternehmen, die wollen steuerehrlich sein. Und ich glaube, das kann man sich auch zunutze machen. Und insofern glaube ich, dass wir da ein bisschen eine neue Ordnung reinbringen müssen.
Wir haben in Baden-Württemberg auch, wie viele Bundesländer auch, ja genau diese Pilotprojekte, um zu schauen, was geht. Und wir brauchen Pioniere, um zu zeigen, was auch geht. Wir haben das sogenannte Finanzamt der Zukunft, wo das Thema Digitalisierung, Automatisierung ein großes, sehr großes Thema spielt. Und vielleicht ist das schon nochmal etwas, da haben Sie mich jetzt auch im positiven Sinne nochmal provoziert, ja, diesen Schritt weiterzugehen, nicht nur zu schauen, diese inkrementellen Schritte, also das, was ich gestern gemacht habe, morgen ein bisschen besser zu machen, sondern auch diese disruptiven Überlegungen. Aber das ist natürlich bei einer gigantischen, großen Verwaltung, die sehr viel, Sie sagten so schön, Legacy-Themen hat, also an so viel Pfadabhängigkeiten aus der Vergangenheit hängen. Das ist dann natürlich nicht mal eben so aus dem Handgelenk zu schütteln. Und gleichzeitig, weil ich gerade so sehe, wie dick, wie schwer, wie anfällig, auch wie teuer dieser Tanker ist. Wir verhandeln ja auch immer im Kreise der Finanzminister über die Erhöhung dieses Konsensbudgets, wo regelmäßig Anpassungen stattzufinden. Finde ich es zumindest ein Gedanken, den man weiter verfolgen kann, zu überlegen, was lässt sich eigentlich parallel dazu auch noch aufbauen, vielleicht als Motorschnellboot neben diesem Tanker. Und wenn man merkt, dass das leistungsfähiger ist, dann auch zu überlegen, vielleicht ob man auch grundsätzliche Hebel in Bewegung setzt. Ja.
Ich glaube einfach, dass die Personalnot mittlerweile so groß ist, dass nur noch Disruptionen im System helfen werden. Und einfach jetzt mal so als Gedankenmodell, jetzt wird schon ein bisschen technisch, aber wir haben im Prinzip in der Verwaltung derzeit auch noch keine also wir haben keine klassischen Prozessketten definiert. Und man muss halt einfach sagen, dass man so Prozessketten, wenn man die jetzt einfach mal sich vergegenwärtigt, die Unternehmen haben da ungefähr vor 10 Jahren damit angefangen, eben ihre ganzen Tätigkeiten da zu überführen, aber dann eben auch zu optimieren, also Prozessoptimierungen durchzuführen, wo finden doppelte Tätigkeiten statt und so weiter. Und das Schöne ist, dass man an diese Prozessketten in der heutigen Zeit ja auch Entscheidungsmodelle dranhängen kann, also sogenannte DMNs, Decision Making and Notation Networks. Und das ist im Grunde genommen, wird es in Zukunft, glaube ich, der Zauber sein, nämlich indem wir digitale Regelwerke schaffen, die eben KI-geschützt auch die ein oder andere Entscheidung treffen können. Und wir haben derzeit ein Projekt und arbeiten mit so einer österreichischen Firma da auch zusammen. Und das ist schon toll, wie leistungsfähig diese Systeme mittlerweile sind. Wir haben Anfang dieser Woche beispielsweise mal versucht, den Paragraphen 19 in so ein digitales Regelwerk zu bringen.
Und da Sie müssen nochmal sagen, was der regelt.
Genau, also der regelt im Prinzip das Arbeitseinkommen von Bürgerinnen und Bürgern. Und da war die Extraktionsquote bei, ja, in dem Fall bei 100% und im Schnitt schaffen die 93%. Also das heißt, man kann in der heutigen Zeit mit guter Software mittlerweile Gesetzestexte, also wirkliche Texte, PDF-Dokumente, mehr oder weniger voll maschinell in so digitale Regelwerke überführen. Und das, glaube ich, ist schon die Zukunft, vor allen Dingen, wenn wir langfristig eben auch immer digitaler werden. Ich denke da beispielsweise an die E-Rechnung. Und das kann schon gewaltige Effizienzsteigerungen auf Seiten der Verwaltung, aber auch der Steuerberaterinnen und Steuerberater mit sich bringen.
Also die elektronische Rechnung, das heißt, ich muss nicht mehr Zettel und Rechnungen im Schuhkarton unterm Bett sammeln, sondern die werden automatisch den Ämtern zur Verfügung gestellt.
Ich mache mal ein Beispiel. Man bekommt jetzt so eine Kita-Rechnung. und man hat eben so ein digitales Regelwerk, dann kann die KI also sehr schnell auf dieser E-Rechnung erkennen, um was geht's denn da jetzt. Da steht dann drauf eben Kita-Rechnung. Es ist der Rechnungsempfänger vielleicht ein Steuerpflichtiger. Dann weiß sozusagen die Registerinformation, hat der jetzt ein Kind oder nicht? Ist der verheiratet? Wie ist ihm seine steuerliche Situation? Und so wird quasi diese Rechnungen vollkommen automatisch durch dieses digitale Regelwerk durchgeprüft und es fällt dann die Entscheidung, okay, der kann diese Kita-Gebühr jetzt steuerlich mindernd berücksichtigen oder nicht, ohne dass jetzt ein Mensch das quasi geprüft hat. Und das hätte dann zur Folge, dass man langfristig ja irgendwann diese Rechnungen mehr oder weniger in Realtime sogar schon beim Lohnsteuerabzug berücksichtigen könnte.
Vielleicht nochmal zur Erläuterung, man kann Kita-Gebühren, das weiß ich als Vater von bald zwei kleinen Kita-Kindern, auch steuerlich geltend machen, bis zu einem Betrag von der Steuer absetzen. Und die Idee ist jetzt so, wie Sie das beschrieben haben, man bekommt die Rechnung, sage ich mal die Jahresrechnung für das Kita-Jahr 2024 und die E-Rechnung ist so aufgelegt, dass eine Steuersoftware automatisch erkennt, das ist eine Rechnung, erkennt den Betrag und kann es an der entsprechenden Zeile automatisch eintragen, damit es steuerlich geltend gemacht wird. Und sozusagen auch der Bürger hat ja was davon, er bekommt nämlich Geld zurück, ja, oder spart Steuern.
Genau, und das ist im Prinzip dieser Echtzeit-Lohnsteuerabzug. Und ich glaube, sowas kann dann schon zukunftsträchtig sein, um eben dann langfristig die Bürger von der Verpflichtung, eine Steuererklärung abzugeben, zu entlasten.
Jetzt habe ich ja, das ist eine gute Überleitung, Herr Köppler, ja vorhin Sie anmoderiert mit einer Überschrift, was gerade auch uns alle in der Presse beschäftigt hat und auch im Kreise der Finanzminister und Finanzministerin immer wieder auch diskutiert wird, nämlich das, ich sag mal, Idealziel einer vorausgefüllten Steuererklärung. Also die Idee ist, ich bekomme auf mein Smartphone idealerweise eine vorausgefüllte Steuererklärung für das letzte Steuerjahr. Ich schaue da als Bürger drüber, muss das nur noch sozusagen überprüfen, ob die Werte stimmen. Da fehlt vielleicht noch etwas, dann kann ich das eintragen. Idealerweise ist aber schon alles drin. Drück auf Abschicken und habe das in 15 oder 20 Minuten erledigt. Ist das Illusion und Träumerei oder ist das ein realistisches Ziel und Sie haben Hoffnung, dass das auch erreichbar ist? Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, das ist die absolute Notwendigkeit und Erwartungshaltung von den Bürgerinnen und Bürgern, weil solche Verfahren eben in anderen Ländern schon etablierte Praxis sind, beispielsweise in Österreich. Und von daher fordere ich genau dieses Vorgehen auch schon mehrere Monate und Jahre, dass man nämlich diese Arbeitnehmerveranlagung vollkommen automatisiert erstellt. Österreich beispielsweise macht das so und ich glaube, das ist auch der künftige Weg für Deutschland. Das heißt, das Amt bereitet die Daten auf und stellt den Bürgerinnen und Bürgern in Österreich gegen Februar des Folgejahres eine Steuererklärung zur Verfügung. Die Bürger können einfach 3-4 Monate drüber schauen, ob sie noch Ergänzungen haben. Und wenn dem nicht so sein sollte, veranlagt das Amt vollkommen automatisiert. Man muss dazu sagen, dass wir diese Steuerverwaltung langfristig immer präziser erstellen können, je mehr Informationen und Daten wir haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, jetzt um mal in diesem Kita-Beispiel zu bleiben, dass man eben ab 2028, das ist das Jahr, in dem die Unternehmen verpflichtend untereinander, also im B2B-Bereich, zwischen den Unternehmen müssen verpflichtend E-Rechnungen ausgestellt werden. Das heißt, alle Unternehmer müssen zumindest in Deutschland mal E-Rechnungsfähig sein. Und man könnte auf diesen Zug aufspringen und sagen, jeder, der daran teilnehmen will, das würde ich vielleicht mal als Voraussetzung machen oder man macht im Idealfall ein Opt-out-Verfahren, also derjenige, der nicht teilnehmen will, kann halt rausgehen. Man sagt, wenn du eben steuerlich etwas geltend machen willst, brauchst du im Idealfall eine E-Rechnung. Und dann wäre es jetzt in dem Fall so, dass diese Kita-Rechnung als Rechnungsempfänger Daniel Bayers hätte. Da ist eine Steuer-ID dahinter gesetzt. Und diese Kita-Rechnung läuft dann eben in das steuerliche Konto rein und kann eben dann von der Steuerverwaltung vorausgefüllt werden. Also und das ist im Prinzip dann schon Bürgerfreundlichkeit.
Ich glaube, dass wir genau diese Ideen brauchen, Herr Köppler. Ich glaube, dass wir auch ein ambitioniertes Ziel brauchen, Und bevor wir uns jetzt wieder in Jahreszahlen und Zielen, die wir am Ende vielleicht nicht erreichen, verheddern, ist es, glaube ich, einfach wichtig, genau in diese Richtung nicht nur zu denken, sondern auch erste Schritte zu gehen und zu auszuprobieren, was geht. Deswegen ist es, glaube ich, gut, dass unterschiedliche Pilotierungsversuche vorgenommen werden. Ich glaube, wichtig ist von der Zielrichtung, es muss am Ende genau dem Ziel auch gerecht werden, dass es eine Entlastung für die Ämter ist, dass es nicht mehr Arbeit bei den Ämtern macht, sondern dass es dort eine Entlastung ist, aber eben auch eine spürbare Entlastung der Bürgerinnen und Bürger ist. So wie ich das vorhin salopp sagte, auch wieder einfach Vertrauen in den Staat gestärkt wird. Und zwischen dieser großen Idee, dass das einmal irgendwann für alle, nämlich für alle Bürger und Unternehmen genauso funktioniert und im Status quo, dass wir jetzt versuchen, kleine Schritte auf diesem Weg zu gehen, Pilotprojekte ausprobieren, vielleicht auch Bereiche, wo es naheliegender ist. Ich nehme mal zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner, die eine vielleicht einfache Steuererklärung haben, weil sie nicht noch nebendran Mieteinnahmen oder Kapitalerträge haben, dass wir gerade bei den Dingen, die etwas naheliegender sind, genau solche Wege jetzt ausprobieren und dann schauen, wie können wir auch die notwendigen IT-Verfahren und Strukturen schaffen, weil ich da einfach bei Ihnen bin. Der Druck allein aufgrund der Demografie, der wird so groß werden. Und wenn der Staat nicht mehr in der Lage ist, sozusagen sein eigenes Geschäft zu erledigen, dann kommen wir wirklich in schwieriges Fahrwasser. Ja. Deswegen sehe ich das als absolute Chance, auch die Produktivität der öffentlichen Verwaltung nach vorne zu bringen und am Ende auch als eine Win-Win-Situation, nämlich eine Win-Situation für die Ämter wegen der Entlastung und aber auf der anderen Seite auch für die Bürger, für die Unternehmen. Und deswegen glaube ich, dass wir da in eine sehr ähnliche Richtung denken. Und ich finde es auch stark, dass Sie uns, das kann man, glaube ich, in der Offenheit sagen, im positiven Sinne auch immer wieder etwas treiben als Politiker, als Minister, Finger in die Wunde legen, aber eben einfach nicht nur beklagen, sondern wirklich konkrete Konzepte, Ideen, Vorschläge einspeisen. Ich glaube, darum geht's. Lassen Sie uns, Herr Köbler, vielleicht noch mal am Ende einen Blick nach vorne werfen auf ein Thema, was Sie auch angesprochen haben, weil Steuern ja auch, das haben Sie gesagt, aus Ihren tiefen psychologischen Untersuchungen auch ein sehr emotionales Thema ist. Ja, das ist das Thema Steuergerechtigkeit und Fairness. Ja, weil wir sind auch ein Land, wenn ich das so salopp sagen darf, mit einem großen Anspruch an Gerechtigkeit, oft auch an sehr viel Einzelfallgerechtigkeit. Das steht uns auch manchmal im Weg, wenn es um mehr Pauschalierung geht. Aber nichtsdestotrotz, Gerechtigkeit, Gerechtigkeitsempfinden bei Steuern ist, glaube ich, ein extrem wichtiges Thema. Es ist auch eine Voraussetzung für eine funktionierende, solidare Gesellschaft, solidarische Gesellschaft und ein funktionierendes Gemeinwesen. Gleichzeitig merken wir immer auch diese Begrifflichkeiten. Es wird gern von Steuerlast gesprochen. Es ist immer erstmal eine Belastung. Und das ist ja eher ein negatives Framing. Und gerade in der wirtschaftlich schwierigen Situation, in der wir uns befinden, ja irgendwie sogar ja auch nachvollziehbar für Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften müssen, die Jobs schaffen sollen. Wie schaffen wir das so ein bisschen auch aus der Perspektive heraus, das Thema Steuergerechtigkeit, Steuerfairness besser zu besetzen und vor allem auch die richtigen politischen Entschlüsse zu fassen, um diesem Anspruch auch gerecht zu werden?
Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger draußen schon ein gutes Gespür haben, dass der ein oder andere eben das ganze Thema Steuern nicht so ernst nimmt. Ich formuliere das jetzt mal vorsichtig, also zu Deutsch, der am System vorbei agiert, beziehungsweise eben auch in eklatanter Weise den Staat ausnimmt. Und das bekommen die Bürgerinnen und Bürger mit, egal ob das jetzt die sogenannte bargeldintensive Branche ist, wo halt dann in einem Restaurant mal wieder nur Cash-only möglich ist oder eben eine Zwischenrechnung ausgestellt wird, wo zumindest mal die Mutmaßung relativ nahe liegt, dass hier steuerlich vielleicht nicht alles ganz so präzise genommen wird. Und auf der anderen Seite, das ist so ein bisschen die erste Säule, die ich beklage, also Stichwort Alltagskriminalität. Und die zweite Säule, da geht es dann schon eher wirklich um professionelle Finanzkriminalität. Das bekommen die Bürger mit. Ich denke hier insbesondere natürlich an Cum-Cum, Cum-Ex, aber vor allen Dingen auch an das Thema Umsatzsteuerbetrug, der in Deutschland leider Höchststände erreicht. Wenn ich jetzt das Ganze so richtig einordne und aus Kollegenkreisen kriege ich mit, dass der Umsatzsteuerbetrug in Deutschland sogar zunimmt. Und zwar liegt es daran, weil andere europäische Länder mittlerweile sehr gute Meldesysteme für E-Rechnungen eingeführt haben. Also das heißt, dort müssen Unternehmer jetzt schon elektronische Rechnungen ausstellen und diese zeitgleich an den Staat melden. Und in Deutschland haben wir so ein System noch nicht. Dann verschiebt sich sozusagen die Kriminalität immer zum schwächsten Glied und das sind im Moment leider wir in Deutschland. Und das heißt also, dieses Thema müssen wir angehen. Und dann haben wir noch die dritte Säule, die ich auch immer wieder ein bisschen beklage, und das ist das Thema aggressive Steuergestaltung. Ich habe das mal mit ARD in einer relativ großen Dokumentation am Beispiel Temu, also diese asiatische Handelsplattform, nachgezeichnet. Und wir waren gemeinsam mit dem Kamerateam dann in
Dublin. Das ist so ein chinesisches Amazon, wo ziemlich viel Zeugs verscherbelt wird zu irgendwelchen Dumpingpreisen.
Absolut richtig. Und wir haben uns da mal die Niederlassung angeschaut, also den Konzernsitz. Und natürlich ist es eine Briefkastenfirma. Und dann geht das Geld halt aus Dublin weiter und landet irgendwann auf den Cayman Islands, wo es eben keine Unternehmenssteuer gibt. Also das ist halt aggressive Steuergestaltung. Zumindest liegt der Verdacht relativ nahe. Und ich glaube, diese Themen bekommen die Bürgerinnen und Bürger, um jetzt die Klammer zu ziehen, schon mit und sehen dann halt am eigenen Lohnsteuerzettel, dass es sehr hohe Abzüge gibt. Und insofern fragen sich viele dann natürlich, ist das gerecht? Und jetzt sind wir eben beim Thema Steuergerechtigkeit. Also ich glaube, dass wir als Steuerverwaltung, dass wir als Staat schon ganz gezielt eben gegen diese Finanzkriminalität vorgehen müssen, um eben das Vertrauen der Bürger wieder zurückzubekommen, aber vor allen Dingen zu erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch ihre Steuern, ja, gern wird es keiner machen, aber zumindest beim Bezahlen das Gefühl hat, es geht gerecht zu und es gibt niemanden, der anders behandelt wird. Einer übrigens aus dieser tiefen psychologischen Studie mal berichtet, ist ganz interessant. Viele Bürger, und ich glaube, der ein oder andere Hörer wird sich jetzt auch selber erkennen, hat immer den Angstzustand, wenn er die Steuererklärung abgibt, naja, irgendwas habe ich bestimmt vergessen, was ich eigentlich hätte steuerlich mindernd berücksichtigen können. Und der Nachbar nebendran, der hat es bestimmt gemacht. Also das heißt, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man zahlt selber vielleicht aufgrund der Komplexität des Systems drauf, weiß irgendeine Möglichkeit, Steuern zu minimieren, nicht. Und die anderen nutzen das einfach aus. Und insofern glaube ich, dass ein leichteres, ein klareres Recht definitiv ein Schritt wäre, um das System insgesamt besser zu akzeptieren.
Ich glaube, dass es ein wichtiger Hinweis von Ihnen ist, dass Regeln, die Bürgerinnen und Bürger verstehen, nachvollziehen können, auch auf die Legitimation, und zwar nicht die Legitimation von Steuergesetzen als solches, sondern insgesamt die Legitimation als Staat dadurch auch gestärkt wird. Mhm. Und je komplexer und je weniger transparent und nachvollziehbar ist, desto illegitimer und deswegen auch ungerechter spürt es. Und natürlich sind wir menschliche, soziale Wesen, und sozial heißt, man vergleicht sich mit dem Nachbar, mit dem Schulfreund, mit dem Kollegen, und auch wenn für alle das Steuergeheimnis gilt, das ist jetzt wirklich ein schönes Beispiel, was Sie da gerade erwähnt haben, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht fair zu, dann senkt es natürlich auch die Steuermoral. Und ich glaube, Sie haben absolut recht, Steuerbetrug, Steuergestaltung zu bekämpfen, internationale Steuergestaltung ist übrigens angesichts der gigantischen Schulden, die gerade politisch ja auch verabschiedet aufgenommen werden, wo ja auch Diskussionen geführt werden, wie werden die zurückbezahlt, welche Steuer muss vielleicht erhöht werden. Wenn wir erst einmal sozusagen konsequent hinter Steuergestaltung her wären, würde die Debatte zumindest vielleicht kleiner werden, weil es auch ein bisschen die Löcher in den öffentlichen Haushalten senkt. Wir haben natürlich auch bei uns eine Sondereinheit zur Bekämpfung von Steuerbetrug und schauen auch immer wieder, wie wir technologisch uns weiterentwickeln können. Wir bauen gerade eine weitere Sondereinheit auf, die kümmert sich konkret im Kampf gegen Geldwäsche und gegen organisierte Finanzkriminalität zusammen mit dem Justiz- und dem Innenministerium. Da gab es ja auch der letzten Bundesregierung die Idee eines sogenannten Finanzkriminalamtes, ist dann nicht mehr gekommen, auch weil diese Regierung ja dann auseinandergeflogen ist. Mal schauen, was die neue Bundesregierung damit anschiebt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da dranbleiben, und zwar im kleinen Bereich, im vermeintlich kleinen Bereich, denn auch das summiert sich auf große Beträge, aber natürlich vor allem auch auf die internationalen Themen. Ich war letzte Woche selbst in Paris bei der OECD, Stichwort Mindeststeuer, wo es ja lange sehr große Fortschritte gab und jetzt auch aufgrund der Situation mit den USA wieder neue Fragen sich auftun. Und gleichzeitig müssen wir natürlich schauen, wie wir es auch bürokratiearm für unsere Unternehmen umsetzen. Es zeigt aber, wir sind dran, und es zeigt aber auch klar, wie komplex es dann auch manchmal sein kann. Ich will aber auch eine Erfahrung nochmal mit Ihnen offen teilen. Ich war ziemlich neu im Amt Und ich habe gedacht, wir machen etwas eigentlich ziemlich Normales und Erwartbares. Wir haben nämlich ein digitales Hinweisgeberportal freigeschaltet. Das war nichts Neues, sondern es war das, was man schon lange machen konnte, nur eben über das postalische Verfahren oder per Mail haben wir in die digitale Zukunft gebracht. Und das hat mir den ersten Shitstorm eingebracht, groß auf der Seite 1 dieser Zeitung mit den 4 Buchstaben. Und aus ihrem Bundesland kam dann in Anführungszeichen freundliche Kommentare von Personen, die gar nicht wussten, dass ihre eigene Steuer- und Finanzverwaltung ja das eigentlich auch macht. Nur halt eben noch nicht auf der Art und Weise. Was ich aber gemerkt habe, ist, irgendwie ist so, ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Steuerbetrug, das ist doch irgendwie Kavaliersdelikt. Ja? Also wir sind Law and Order in Bereichen der Clankriminalität, aber bei Steuern, da gelten irgendwie ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten. Ich spitze jetzt mal ein bisschen zu. Ich glaube, auch dieses Narrativ muss man ein bisschen drehen, ehrlicherweise. Und Sie haben das ja sehr klar gesagt, dass wir gerade im europäischen Umfeld, wenn wir da um uns umschauen, da gibt es eindeutig Luft nach oben. Da bin ich komplett bei Ihnen.
Definitiv, es ist so. Aber manchmal, es hilft nicht. Ich sage das jetzt mal so, den ein oder anderen Shitstorm, den muss man auch einfach mal aushalten, wenn man gut in die Zukunft starten will. Und insofern einfach danke. Und der Weg damals war ja genau das Richtige mit diesem Online-Portal, weil es einfach wirklich den Vorteil hat, dass man die Leute auch anonym nochmal erreichen kann und einfach, also ohne dass die Identität klar ist, einfach mal Rückfragen stellen kann als Steuerverwaltung. Also es ist genau der richtige Weg. Übrigens, was mir wichtig ist, also das BBF, wie es ja hieß, also dieses Bundesfinanzkriminalamt ist ja jetzt definitiv erstmal vom Tisch. Ich glaube aber auch, dass bei diesem Projekt deutlich geworden ist, also da hat irgendwie auch die Steuerverwaltung gefehlt. Also da, es gab ja da so ein Gesetz dazu, aber die Steuerverwaltung war komischerweise nicht drin. Und ich muss sagen, deswegen, was ihr da macht in Baden-Württemberg, ist genau der richtige Weg. Man muss im Prinzip ressortübergreifend die Kompetenzen bündeln, vielleicht in Taskforces. Ich weiß nicht, ob es da jetzt unbedingt eine eigene Behörde braucht, aber man muss länder- und ressortübergreifend die Kompetenzen bündeln, weil die organisierte Kriminalität macht genau das. Ich will da einfach mal ein Beispiel für die Zuhörerinnen und Zuhörer machen. Es hat in der Bundeshauptstadt gespielt und da war die Steuerfahndung aktiv, auch mit Videoüberwachung und so weiter. Es ging um so einen Schnellimbiss und die Herrschaften, die da drin gearbeitet haben, haben einfach keine Arbeitsverträge gehabt. Die haben im Prinzip von den Cash-Einnahmen gelebt. Eigentümer war jemand komplett anders und wir sind dann halt sukzessive draufgekommen, dass dort eben nicht nur die Umsatzsteuer, die der Laden natürlich zahlen muss, und die Ertragssteuern hinterzogen werden, sondern natürlich auch, nachdem die da ja tagtäglich gearbeitet haben, Lohnsteuer, Sozialversicherungsabgaben. Aber dann waren die zwei halt auch noch im Bürgergeld gestanden, haben Wohngeldzuschuss bekommen. Das heißt, diese organisierte Kriminalität, die nehmen den Staat halt nicht nur jetzt im Bereich Steuer aus, sondern es geht halt bis ins Sozialrecht hinein. Und deswegen, glaube ich, muss man halt solche Informationen auch ressortübergreifend teilen, dass man eben dann solche Betrügereien verhindert und bekämpft. Also ganz wichtig, ja, dass die Info nicht nur in der Steuerverwaltung, da macht man das Steuerliche, sondern dann muss es eben auch in die Sozialverwaltung rein. Dann muss es vielleicht auch mal aus dem Gericht, wenn da irgendwie aus dem Verfahren was klar ist, dass es dann noch ein Konto in der Schweiz gibt oder wie auch immer, da muss die Information halt auch in die Steuerverwaltung kommen. Und ich glaube, dieser
Austausch. Das ist genau der Ansatz, Herr Göppler. Erstmal vielen Dank. Also da haben wir uns jetzt ja nicht abgestimmt. Ich habe bei Ihnen jetzt kein Lob oder keine Unterstützung bestellt, aber ich freue mich, dass Sie da bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil ich war auch immer skeptisch. Ich habe gesagt, das ist gut, wenn ihr das Thema ernst nehmt. Ob es dafür immer gleich als erstes eine neue Behörde braucht, da darf man auch mal zumindest mal erstmal eine Nacht drüber schlafen. Und wir haben keine neue Behörde gegründet, sondern wir haben gesagt, es ist erstmal wichtig, dass die richtigen Leute zusammenhocken, um es mal salopp zu sagen. Ja? Und dann kann man auch aus unterschiedlichen Ressorts und nachgelagerten Bereichen die Leute zusammenbringen. Und es geht um unterschiedliche Kompetenzen, völlig richtig. Nehmen wir das Thema Geldwäsche. Bei der Geldwäscheaufklärung geht es ja erstmal darum, Straftaten aufzudecken und idealerweise zu verhindern. Hat mit Steuern erst einmal nichts zu tun. Aber dort, wo kriminelle Machenschaften am Laufen sind, werden in der Regel auch Steuern hinterzogen. Das eine führt sozusagen also zu dem anderen und da braucht es dann genau diese unterschiedlichen Kompetenzen. Da sind wir dran, können wir gerne mal vertiefen, wenn wir auch weitere Erfahrungen dazu gemacht haben, weil ich glaube, das ist der richtige Weg, den müssen wir intensivieren. Und da ist übrigens Stichwort Daten, künstliche Intelligenz, forensische Instrumente, auch da wieder, glaube ich, eines der richtigen Antworten.
Das prominenteste Beispiel war natürlich Al Capone. Ist ja im Prinzip in den Knast gegangen, weil er Steuern hinterzogen hat. Und insofern bei vielen von solchen Drogenhandel und so weiter, da kommt man schon über die Steuer zumindest an die Gelder. Also ganz, ganz wichtig.
Ja, vielen Dank, Herr Köbler. Das war Florian Köbler von der Deutschen Steuergewerkschaft. Wir haben über das wichtige Thema Steuern gesprochen, über die Steuerverwaltung, die dafür sorgt, dass die Steuern auch wirklich fließen und ankommen. Wir haben über Zukunftsthemen wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz gesprochen und das ja sehr emotionale, aber auch politisch wichtige Thema Steuergerechtigkeit, Steuerfairness. Sie bleiben dran an den Themen. Ich werde es auch tun. Vielen Dank für den Austausch und weiterhin Ihnen viel Erfolg. Danke, dass Sie dabei waren.
Super gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.